Spoiler Alert. Der Erzähl-Podcast von Sagen und Mythen. Hallo und herzlich willkommen zu Troja Alert, dem Erzählpodcast um Sagen und Mythen. Heute haben wir die 9. Folge. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Stefan.
So, heute nehmen wir uns den nächsten aus der Reihe der Olympier vor. Wir hatten ja Hephaistos als letztes und davor Athene und jetzt kommt Apollo. Oder Apollon, müsste man eigentlich eher sagen. Da kann ich schon mal so einen kurzen Exclaimer davor packen. Ich tendiere dazu, wenn ich den griechischen Apollon meine, dann nehme ich die eingedeutschte Variante Apoll. Und wenn ich den römischen Apollo meine, dann meine ich Apollo. Oder dann sage ich Apollo.
Ist das denn der gleiche?
Ja.
Okay.
Also, jein.
Ja, also natürlich unterscheiden sich die Geschichten ein bisschen, die über sie erzählt werden, aber es sind nicht zwei völlig getrennte Figuren.
Jein. Also das Problem ist, also das hatten wir ja schon mal angesprochen, die Griechen haben sich ja die Götter der Römer im Wesentlichen einfach übernommen. Die haben in ihrem Pantheon noch so ein paar Spezialitäten drin, die die Griechen nicht hatten. Das sind meistens Überbleibsel von irgendwelchen etruskischen Gottheiten oder so sowas. Also so lokale Kulte. Aber in der Regel haben die sich die griechischen Götter ja einfach übernommen und haben die Geschichten eigentlich eins zu eins so weitererzählt, plus dann so ein paar römische Spezialgeschichten. Aber sie haben sie in der Regel umbenannt. Ne? Also Zeus ist Jupiter und Hera ist Juno und so weiter und so weiter. Aber die Geschichten bleiben in der Regel gleich. Apoll haben sie nicht umbenannt. Aber die Geschichten unterscheiden sich.
Also, wer hat da denn das Projektmanagement gemacht? Das ist doch.
Ja, das ist irgendwie. Also, es ist erstaunlich, aber das ist tatsächlich ein komischer Punkt, dass den einzigen Gott, den sie nicht umbenannt haben, das ist nicht ganz der einzige, es gibt noch so ein paar, die sehr ähnliche Namen haben, aber von den Hauptakteuren da auf dem Olymp, ist er der einzige, den sie nicht umbenannt haben. Und der ist aber tatsächlich bei den Römern eine durchaus andere Figur als bei den Griechen. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt so im Vorfeld schon so ein bisschen einmal kurz skizziere. Aber ich glaube, es ist schlauer, wenn ich dir erstmal so ein paar Geschichten über den griechischen Apoll erzähle und dir dann hinterher versuche, so eine grobe Schablone zu geben, was davon haben die Römer behalten und was haben sie weggeschnitten. So, ich glaube, damit kann man sich dann eher dem Ganzen nähern, um so ein Gespür dafür zu kriegen, wie haben sich die Griechen diesen Gott vorgestellt und wie haben sich die Römer diesen Gott vorgestellt.
Von mir aus?
Ja. Und wo wir gerade dabei sind, einmal so den Griechen-Römer-Disclaimer zu machen, bei den anderen Göttern, die wir jetzt bisher besprochen haben, da habe ich das nirgendwo mal nochmal so explizit dazu gesagt, da sind die Geschichten im Wesentlichen gleich bei Griechen und Römern. Also wie gesagt, es gibt dann so ein paar römische Lokalsagen, aber eigentlich sind die Geschichten identisch.
Okay.
Gut, dann schnappen wir uns also den Apoll. Erstmal, was für ein Gott ist das? Im Wesentlichen ist er... Also ich glaube, so sein Hauptprofil ist, dass er eine Lichtgottheit ist. Er wird auch gerne mal mit dem griechischen Sonnengott Helios gleichgesetzt. Das kommt so ein bisschen drauf an, welche Quelle man heranzieht. Mhm. Aber meistens, und so würde ich es auch erzählen, sind Helios und Apoll schon zwei verschiedene Götter. Aber naja, Helios ist Apoll gewissermaßen weisungsgebunden gegenüber. Ja, also Apoll so als Lichtgott ist der Boss vom Sonnengott, so kann man das sagen.
Also Apoll ist der Boss.
Apoll ist der Boss, ja, auf jeden Fall. Also Helios ist in den meisten Varianten, also es gibt es auch, dass er der Sohn von Apoll ist, da ist dann das Bossverhältnis relativ schnell klar. In den meisten Varianten ist Helios aber tatsächlich der Sohn von Hyperion und Hyperion ist bei den Titanen der Sonnengott gewesen.
Okay.
Aber ja, wie das dann halt so ist, wenn man nicht in direkter Linie vom Göttervater, von Zeus abstammt, ja, dann ist man halt nicht weit oben in der Hackordnung und dann gibt's dann halt eben da aus dem königlichen Geblüte von den Olympiern gibt es da halt eben einen Lichtgott und der managt dann alle anderen Lichtgottheiten, die es so gibt und da gehört dann Helios als Sonnengott eben dazu und ja, gehört dann bei den Lichtgottheiten nur so zum mittleren Management.
Mhm.
Genau. Also er ist also ein Gott des Lichtes, damit auch durchaus mit dem Frühling verbunden. Also viele der Riten, die so um ihn rum gemacht werden, sind so Winter und Dunkelheit enden und jetzt kommt Frühling und Licht und juhu, lass uns Apoll feiern. So in diese Richtung geht das. Des Weiteren ist er ein Gott der Künste und der Musik. Das hatten wir schon ein bisschen angesprochen im Spoiler Alert, haben wir da kurz drüber gesprochen in der Folge zum Sandman, dass er sich dieses Kunst- und Musikmäzenentum mit Athene teilt. Und Athene hat eher so das, was so das die Fertigkeiten und die erlernbaren Fähigkeiten von Kunst angeht, das hat sie so unter ihren Fittichen. Also das, was man so im Englischen als Skills bezeichnen würde, das ist das, wofür Athene zuständig ist. Und Apoll ist eher so für diesen musisch-kreativen Part, also für das, was man wahrscheinlich Talent nennen würde im Bereich Kunst und Musik, dafür ist er zuständig.
Bei Athene wird geübt, bei Apoll nicht.
Ja, so kann man sagen. Ne, also ich glaube, so ein Typ wie Orpheus, der ist also der große Sänger also neben Apoll, der große Sänger in der griechischen Mythologie, der ist halt, ja, das ist ein Wunderkind, weißt du? Der kommt auf die Welt und singt. Also und da sieht man das so schön. Ne? Der hat halt einfach Apolls Gene abgekriegt und der ist mit Talent voll bis oben hin.
Ja.
Und klar war den Griechen schon auch klar, dass zu Talent dann auch, also dass man beides braucht, um wirklich großer Künstler zu sein. Aber ja, so ist so ungefähr die Unterteilung. Apoll Talent und Athene die Skills. Ja, und auch was so das Gelehrtentum angeht, da teilt er sich mit Athene das Ganze auch so ein bisschen. Da könnte man vermutlich versuchen, so eine Unterteilung zu machen, dass Athene eher so einen intuitiven Weisheitsaspekt symbolisiert und Apoll eher so den klaren Gedanken symbolisiert, würde ich mal sagen. Also ich tue mich ein bisschen schwer damit zu sagen, Athene ist eher so für die Weisheit der Gelehrten zuständig und Apoll für die Intelligenz oder so. Aber so ein Stück weit geht es in die Richtung.
Aha.
So. Also ja. Also man kann Apoll als so eine Art Aufklärungsgottheit so ein Stück weit bezeichnen, weißt du? Irgendwie Licht, Kultur, Gelehrtentum.
Aha.
So also einen klaren Gedanken und Licht und ja halt Enlightenment, ne? Ja. Also Aufklärung, so in die Richtung kann man Apoll denken.
Dachte ich eigentlich auch gerade schon, als du das erzählt hast, so ist nicht das schlechteste Set, was man abkriegen kann, oder? Als Gott.
Nee, das stimmt. Also das ist ein das ist ein ziemlich gutes Set. Bei den Römern bleibt das auch so. Also da ist der so ein ganz, da ist der so eine ganz verklärte Figur. Bei den Griechen ist er zwiespältiger. Und das merkt man dann aber nicht so sehr an diesem Setting, sondern eher an den Geschichten, die über ihn erzählt werden. Und von denen erzähle ich jetzt einfach mal ein paar.
Hau rein.
Jo. Also erstmal muss man ja bei den Griechen immer wieder die Elternschaft klären, ne, damit man weiß, wo man herkommt. Sein Vater ist Zeus, wie sich das so in der Regel gehört bei den olympischen Göttern. Und seine Mutter ist Leto. Wird gerne mal im Deutschen einfach Leto genannt, aber wenn ich das richtig geblickt habe, wird die im Griechischen auf der letzten Silbe betont. Leto. Leto ist eine Titanin und ist die Tochter von zwei Gottheiten, die eben unter den Titanen noch im Spiel waren. Der eine heißt Koios, das ist der Vater, und die Mutter ist Phoebe oder Phoebe. Und das ist schon relativ spannend, weil diese Großelternschaft, die prägt dieses Profil, was Apoll da hat, schon ziemlich vor. Koios, was genau der für ein Gott war im Titanenhimmel, ist nicht überliefert. Also da gibt es relativ wenig über ihn. Aber sein Name bedeutet Fragen, Hinterfragen und so. Also das scheint so eine Art Gott der Neugier oder der Skepsis oder des Zweifelns oder sowas gewesen zu sein. Also jemand, der nicht einfach was hinnimmt, sondern der hinterfragt und es genau wissen will und neugierig an die Welt herangeht. Und Phoebe, also seine Großmutter, das bedeutet die Leuchtende. Und die, von der gibt es auch durchaus noch Mythologie, die übrig ist. Das ist halt auch eine Lichtgottheit gewesen unter den Titanen. Und ihren Namen trägt Apoll gerne auch mal selbst im Namen später. Also immer wenn er so, wenn seine Rolle als Lichtgottheit unterstrichen werden soll, dann wird er gerne mal als Phoebos Apoll bezeichnet. Und trägt dann da also den Namen seiner Großmutter nochmal mit.
Aber da sind ja dann schon zumindest zwei von den drei Elementen, die dann bei ihm angesiedelt sind, zumindest ja schon mal angelegt.
Genau, also dieses Gelehrtentum und dieses Lichtelement, das ist eigentlich schon da. Ja, das stimmt. Und also dieser Kunstaspekt ist so jetzt da noch nicht mit drin, aber also zumindest diese Grundstruktur, die passt schon mal ganz gut. Mhm. Gut, Leto ist aus irgendeinem Grund nicht mit in den Tartarus gestopft worden. Also eigentlich hat ja Zeus, als er die Macht ergriffen hat, die Titanen da alle fast alle in den Tartarus verbannt. Aber ein paar waren ja irgendwie neutral oder auf Seite der Olympier und dürften irgendwie noch so ein bisschen rumlaufen. Ne? Also Prometheus war da ja einer von und Leto gehört da eben auch zu. Und wie das so ist bei weiblichen Wesen, die durch die Gegend laufen, Zeus bittet die in der Regel zwischendurch dann mal zum Stelldichein in sein Gemach.
Das hat man jetzt nach 9 Folgen Troja Alert irgendwie gelernt.
Genau. Regel Nummer 1, Zeus vögelt rum.
Ja.
Genau. So auch wieder hier. Und Leto wird also prompt schwanger. So, was ist in der Regel dann Regel Nummer 2, wenn man den Troja Alert gehört hat?
Zeus versucht das Kind umzubringen?
Nee, Hera versucht das Kind
umzubringen. Hera versucht das Kind umzubringen.
Oder besser gesagt, Hera versucht die Kinder umzubringen und die Schwangerschaft schon zu unterbrechen, gewissermaßen. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen, dass Hera von ihrer Großmutter wiederum, von Gaia, bekommt sie eine Prophezeiung, dass diese Kinder, die die Leto gebären wird, also erstmal kommt da eine Prophezeiung, dass es sich um Zwillinge handelt bei dieser Schwangerschaft und dass die Kinder, die da hervorkommen, dass die größer sein werden als ihre eigenen Kinder und mächtiger sein werden als ihre eigenen Kinder. Und da ist sie jetzt bei Hephaistos nicht großartig überrascht von dem hält sie ja nicht viel. Mhm. Aber Ares, so als Kriegsgott, das ist ja schon eine wirklich prächtige Gottheit. Und dass da jetzt Kinder kommen sollen, die ihre eigenen Kinder dann übertreffen sollten, das gefällt ihr dann doch nicht. Und ja, dann fängt sie also an, so eine Art Rachefeldzug ist der falsche Wort, aber das falsche Wort, aber ich, also ich würde mal sagen, sie fängt, versucht diese Leto zu verfolgen, wo es nur geht. Okay. Und sie einfach jetzt schon im schwangeren Zustand umzubringen und die Kinder gleich mit. Das erste, was sie da versucht, ist, dass sie einen Drachen auf sie hetzt. Und zwar Python heißt dieser Drache. Das ist, also wird eigentlich als geflügelte Schlange, also als geflügelte Riesenschlange beschrieben, aber was soll das schon großartig anderes sein als ein Drache? Python heißt der, der lebt eigentlich in der Region um Delphi herum, wo sich zu dem Zeitpunkt noch kein Orakel befindet. Sondern da gibt es halt nur diesen Berg, diesen berühmten Parnassusberg, an dem Delphi eben liegt. Und in diesem Berg gibt es halt eine Schlucht, die galt den Griechen als, also es ist halt so eine ganz tiefe und verborgene Felsschlucht, und die galt den Griechen als die Vagina Gaias, gewissermaßen. Okay. Das ist also, ja, der Eingang in Gaias Schoß gewissermaßen. Und da lebte dieser Drache eh. Und Hera sagte sich so, jetzt machen wir das Ganze folgendermaßen. Ich stoße einen Fluch aus über die Leto und sage, dass quasi jedes Land, das von der Sonne beschienen wird, Heras unbändigen Zorn auf sich ziehen wird, wenn sich die Leto da zum Gebären niederlassen darf. Mhm. Sodass jetzt also quasi alle Ländereien ihr den Unterschlupf verweigern. Mhm. So ein bisschen wie in Bethlehem kann man das sagen. Ne? Da ist jetzt quasi die schwangere Gottesmutter unterwegs und sucht nach Unterkunft, um ein Kind zu kriegen, und überall wird ihr die Türe vor der Nase zugeschlagen. Und dann macht sich Leto so ein bisschen Gedanken drüber, Mensch, wo könnte ich denn jetzt gebären, wo die Sonne nicht hinscheint? Und dann fällt ihr eben diese Schlucht ein, also weil das so eine so höhlenartige Felsschlucht ist, dass da die Sonne eben nicht reinscheint, diese Vagina Gaias. Mhm. Und welch besseren Ort zum Gebären kann man schon finden, als quasi den Ort, wo die Urmutter überhaupt ihren Schoß öffnet, und dann geht sie genau dahin. Und das war halt auch Heras Plan, mhm, dass dort eben dieser Drache auf sie wartet. Der wartet dort auch, und Leto entkommt gerade noch so den Fängen dieses Drachen. Da gibt es verschiedene Varianten, wie ihr das genau gelingt, das ist nicht so wichtig. Und Hera ist ziemlich stinkig und findet das natürlich nicht so gut, dass das jetzt mal wieder nicht geklappt hat, diese Leto jetzt umzubringen. Und schnappt sich jetzt als nächstes die Geburtsgöttin und sagt, hier, dieser Leto hilfst du auf keinen Fall, ihre Kinder zu gebären. Und wie das so ist bei so einer Geburtsgöttin, die ist ja jetzt auch gewissermaßen eine Untergebene der Hera. Die hat ja als Göttin von Ehe und Familie und Mutterschaft und so da auch quasi so die Richtlinienkompetenz. Und ja, dann muss die Geburtsgöttin gehorchen. Ich sage jetzt immer Geburtsgöttin, weil ich mir den Namen von der Frau nicht merken kann. Wie heißt sie denn noch? Eli irgendwas? Ich wollte es mir aufschreiben, habe es aber vorhin nicht getan. Schlechte Vorbereitung. Ich verlinke es in den Shownotes, aber die wird auch nicht mehr großartig weiter wichtig. Die macht das dann also auch brav und verweigert der Leto gewissermaßen die Unterstützung. Und muss dann bestochen werden. Also Zeus kriegt das dann mit, dass die da Schwierigkeiten macht und weist dann Hephaistos an, so aus Bruchstücken des Mondes so ganz tollen Schmuck für diese Geburtsgöttin zu fertigen. Und Hephaistos macht das dann auch und dann bestechen sie sie mit so Amuletten, die aus Mondstücken gemacht sind. In manchen Varianten auch aus dem Mond gemacht sind, also dann geben sie ihr den ganzen Mond. Und ja, bestechlich ist sie, die gute mystische Hebamme, und hebt dann also ihre Blockadehaltung auf. Das hilft der Leto jetzt aber auch nur zur Hälfte. Jetzt gehen ihre Wehen wieder volle Lotte los und sie hat immer noch keinen Ort gefunden, an dem sie niederkommen könnte. Aber Zeus hat jetzt ja irgendwie mitgekriegt, dass es da Schwierigkeiten gibt und steht zwar unter strenger Beobachtung von Hera, also kann da jetzt nicht selber aktiv eingreifen, aber er leiert da jetzt so ein paar Sachen an. Also zum einen telefoniert er mal mit seinem großen Bruder, mit Poseidon, und sagt, sag mal, hier, ich bräuchte irgendwie ein Fleckchen, was nicht von der Sonne beschienen ist. Hast du da nicht irgendwie was? Und dann sagt Poseidon, ja klar, also die Leto kann hier auf den Meeresgrund runterkommen, da scheint die Sonne nicht hin. Also bei mir wäre die gut aufgehoben. Und Zeus sagt, ja, erstmal schöne Idee, aber die kann ja unter Wasser nicht atmen. Und Poseidon sagt, was ist denn das für eine Göttin? Kann nicht mal atmen unter Wasser. Komische Leute habt ihr da oben auf dem Olymp rumhängen. Und sagt, ja, also ich hätte hier so eine schwimmende Insel, die ich immer unter Wasser rumschwimmen lasse, Delos heißt die könnte ich auftauchen lassen. Da schien ja zumindest zum Zeitpunkt, als Hera den Fluch ausgesprochen hat, die Sonne nicht hin.
Jetzt geht aber auch schon echt ans Kleingedruckte, ne?
Ja, das könnte man doch nehmen. Und Zeus sagt, ja, das ist eine gute Idee, lass die Insel mal auftauchen, ich schicke die Leto dahin. Legt auf, ruft den Hermes an und sagt zu Hermes, hier, bring mal bitte die Leto dahin. Wobei, eigentlich kann ich das so nicht erzählen mit dem Hermes. Aber da sieht man mal, wie wenig, also jetzt muss ich erstmal das Problem erzählen. Das Problem ist, dass eigentlich von der gedachten Chronologie, die ich so im Kopf habe, wird Hermes nach Apollo geboren. Und wenn der dann die schwangere Mutter da geleitet, dann passt das ja chronologisch nicht so richtig. Nee. Aber da sieht man mal schön, dass römische und griechische Göttersagen nicht chronologisch aufgebaut sind, sondern die sind völlig durcheinander, verweisen alle aufeinander quer, und da zu versuchen, eine Chronologie reinzukriegen, ist beinahe unmöglich. Also gut, ich lasse den Hermes mal weg. auf jeden Fall veranlasst er, dass die Leto da auf diese Insel Delos gebracht wird, die inzwischen triefenderweise aus dem Meer aufgetaucht ist. Und ja, dort lässt sich die Leto jetzt nieder und bringt ihre Zwillinge zur Welt. Als erstes Artemis, die kennen wir ja auch schon, werde ich auch irgendwann noch mal mehr zu ihr erzählen. Göttin der Jagd, Bogenschützin, so.
Dass die bei den Römern dann Diana wird?
Ja, okay. Genau. Und Artemis, wie das so ist, so Götter sind ja nach Geburt oft relativ schnell sehr einsatzbereit. Ne, siehe Athene, die sprang ja dann schon mitsamt Rüstung und voll ausgewachsen aus Zeusens Kopf. So ähnlich auch Artemis, die wird also recht erwachsen und recht fähig geboren und kann dann direkt quasi als Hebamme ihrer Mutter helfen, ihren Bruder Apoll auf die Welt zu bringen, ihren Zwillingsbruder. Und dann haben sie die beiden auf der Welt, alles gut und ja, und Hera denkt sich, schöner Scheiß.
Mistkiste.
Genau, wieder nicht geklappt. Und die Leto ist natürlich völlig fertig, die hat jetzt also wirklich lange, lange Wehen hinter sich gehabt und ist und hat obendrein gerade Zwillinge zur Welt gebracht, also das ist ja so schon was, wo man hinterher völlig platt ist. Und so eine Geburt geht ja auch emotional nicht spurlos an einem vorbei, aber wenn man da jahrelang Wehen im Vorfeld hatte, ist das, glaube ich, nochmal eine Spur doller. Und Apoll sagt zu seiner Mutter hier, warum weinst du denn jetzt so und wieso bist du so völlig erschöpft und erschlagen? Und dann erzählt halt die Leto von ihren Plagen, die sie da jetzt so durchleben musste. Und das, was so am stärksten hängen bleibt in Apolls Kopf, ist vor allem die Geschichte mit diesem Drachen. Also dass da quasi, als sie gerade gebären wollte, ein Drache seine Mutter angegriffen hat. Und Apoll beschließt direkt, Rache zu üben für die Qualen seiner Mutter, spannt sich Pfeil und Bogen auf den Rücken, also auch er ist direkt als Bogenschütze ausgebildet, genauso wie seine Zwillingsschwester, und sagt zu seiner Schwester, hier, kümmere dich mal um die Mama, ich gehe jetzt mal einen Drachen jagen. Und macht sich auf den Weg nach Delphi, wo er dann auch relativ schnell diesen Drachen Python eben findet. Und nach kurzem Kampf hat er das Biest dann auch erlegt und das Blut spritzt überall durch die Gegend. Jetzt muss man sagen, dass dieses Drachenblut besondere Fähigkeiten hat oder besondere Eigenschaften hat. Hier macht es jetzt nicht wie bei Siegfried seinen Träger unverwundbar. Wäre ja auch bei so einem unsterblichen Gott auch
bisschen witzlos.
Genau, ist ja auch so ein bisschen redundant. Sondern dieser Drache, der hat quasi von Gaia die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusehen, geerbt. Also Gaia kann ja auch so Prophezeiungen machen. Von ihr stammt ja gerade die Prophezeiung, die das ganze Unheil hier ausgelöst hat. Und dieser Drache kann auch in die Zukunft sehen.
Darf ich kurz fragen, wie der das von ihr geerbt hat? Sind die verwandt?
Ach so, das habe ich vorhin gar nicht erzählt. Der Drache ist ein Sohn von Gaia und vom Tartaros.
Vielleicht habe ich es auch nicht mitgekriegt, aber okay.
Ja, es kann gut sein, dass ich es vergessen habe. Das ist möglich. Mhm. Genau, also der Drache ist eben ein Sohn der Gaia und diente auch schon als Orakel gewissermaßen. Es war eine gefährliche Angelegenheit, diesen Drachen zu befragen, aber das haben durchaus vorher mal Leute gemacht. Damit ist es jetzt vorbei, ne, weil der Drache ist ja dahingeschieden unter Apolls aktiver Sterbehilfe. Und hat jetzt sein Blut über die ganze Gegend vergossen und natürlich auch Apoll ist komplett in Blut gebadet. Und er merkt jetzt direkt, also er wird jetzt direkt von so Visionen überflutet und so und kann also von jetzt an auch von dieser prophetischen Gabe Gebrauch machen. Aber das Land dort auch, also diese ganze Region um Delphi herum, ist jetzt ja mit diesem prophetischen Drachenblut getränkt. Und deshalb ist das der Ort, wo das Orakel entsteht. Ne, also das Orakel von Delphi spielt dann ja auch in späterer Zeit in anderen Sagen eine ganz wichtige Rolle. Dann wird da dann auch direkt ein Orakel dann eben gebaut, also direkt so ein Heiligtum für den Apoll, wird dann von der Bevölkerung dieser Gegend dann dort eben auch erstellt. Und die machen dann da flugs vor sich hin Orakelservice, was sie jetzt ja auch können, weil eben das Land diese prophetischen Gaben verleiht. Also vielleicht kann man sich das so vorstellen, dass da irgendwie das Drachenblut so vor sich hin dampft und dass die Leute das dann einatmen und dann eben Visionen kriegen oder so. Aha. Keine Ahnung. Und die oberste Priesterin, die Amtsbezeichnung, also die da quasi die Prophezeiungen dann tatsächlich ausspricht, die hat eine Amtsbezeichnung, das ist die Pythia. Und das kommt halt, das ist nach dem Python gewissermaßen benannt. Ist also kein Name, das liest man immer mal wieder in so Kurzzusammenfassungen von griechischen Sagen, dass es da gewissermaßen eine Seherin namens Pythia gibt. Das ist falsch, das ist eben kein Name, sondern das ist eine Amtsbezeichnung. Genau. Mhm. Und es gibt auch durchaus Sagen, wo man dann quasi auch gesagt kriegt, wie die amtierende Pythia gerade heißt. Mhm. Also zum Beispiel nimmt so eine Nymphe ist das, glaube ich, also die Themis, die übernimmt zwischendurch mal das Amt der Pythia und so. Also das sind so Beispiele, wo man das dann genannt bekommt. Ja, und dann geht der Apoll, nachdem er da erstmal sein Heiligtum da dann in Besitz genommen hat und sich freut, geht er dann erstmal nach Delos zurück. Da baut er sich dann auch nochmal ein Heiligtum hin. Die Einwohner dieser Insel, also die bleibt dann oben, also aha, Poseidon nimmt die nicht wieder runter. Das bleibt dann auch so sein Heiligtum. Und ja, und die Leto, seine Mutter, die bleibt dann da auch wohnen, die taucht immer mal wieder an verschiedenen Stellen der Mythologie auf, und aber größtenteils hängt die da auf Delos rum. Mhm. Die ist jetzt auch soweit wieder fit, also das hat ja eine Weile gedauert, bis er da irgendwie Drachen erschlagen und Heiligtum hochgezimmert und so, bis er das alles erledigt hat. In der Zwischenzeit hat Artemis sich auch so ganz gut eingelebt, war schon mal beim Olymp oben, hat da irgendwie Bescheid gesagt, dass sie jetzt auch da ist, und Zeus hat gesagt, ja, hier, herzlich willkommen, liebe Kinder, nehmt bitte euren Platz hier im Olymp ein. Und Hera hat geschäumt vor Wut, wie das halt so ist. Und dann gehen die beiden auch in den Olymp hoch und ja, fangen da ihren neuen Job als Jagdgöttin und eben als Lichtgott und Kunstgott und Gelehrtengott und so weiter an.
Gut, dass du da bist. Wir brauchen eh jemanden, der sich um die Jagd kümmert.
Genau. Das ist ja total praktisch, dass sie jetzt gerade komme.
Sie hier in diesem Moment.
Genau. Bisher musste es immer der Chef machen und der hat so ganz komisches Verständnis von Jagd. Ja. So. Apoll taucht jetzt wirklich in sehr, 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 sehr vielen Sagen auf. Und es ist jetzt einigermaßen schwer, da eine Auswahl zu treffen. Ich habe mir mal so ein paar rausgepickt, die so ein bisschen die Widersprüchlichkeit dieses Charakters unterstreichen, weil er ist ein sehr widersprüchlicher Charakter. Aber wollte nur einmal sagen, ne, also er taucht wirklich an vielen Stellen auf, häufig in so ganz ähnlichen Rollen wie Athene. Also er ist häufig einer, der die Helden unterstützt, die es in griechischen Sagen gibt, den Menschen mit Rat und Tat zur Seite steht und so weiter. Also er ist durchaus ein sympathischer Gott. Aber das bricht sich eben an manchen Stellen immer mal wieder. Ja. Er tritt vor allem eben als Vater von vielen Heroen auch auf, also am prominentesten eben Orpheus, aber eben auch anderer Figuren, und ist aber ähnlich wie sein Halbbruder Hephaistos in der Liebe nicht so ganz glücklich. Also er ist auch kein Gott, der irgendeine dauerhafte Partnerschaft eingeht, also der jetzt irgendwie eine andere Göttin heiratet oder sowas in der Art, sondern das ist bei ihm alles wechselhaft, und auch, ja, wenn er sich so richtig verliebt, klappt das nicht so richtig. Und das, obwohl er grundsätzlich ein relativ großes Beuteschema hat. Apoll ist nämlich bisexuell. Also der fischt an beiden Ufern, und dennoch findet er da nirgendwo so die Liebe seines Lebens, sondern bleibt also so ein, ja, mit wechselnden Partnern promiskuitiv lebender Gott. Ich erzähle mal eine so eine Geschichte, wo er so Pech hatte. Da hat er sich nämlich in einen wunderhübschen Jüngling verliebt, in den Hyakinthos. also nachdem auch die Blume Hyazinthe benannt ist. Und genauso schön wie die Hyazinthe war dieser Hyakinthos, also auch ein wunderschöner Jüngling, in den sich der Apoll verliebt hat ohne Ende, und den hat er mit nach Hause genommen. Den hat er mit in den Olymp gebracht, so als Gespielen. Das war wohl auch unproblematisch, also die griechischen Götter waren da wohl, also sowohl was die Homosexualität angeht, irgendwie fanden die das nicht so tragisch, und auch was so irgendwelche Gespielinnen oder Gespielen mitbringen, das war auch okay, solange man nicht verheiratet war. Mhm. Also dann war das natürlich, war es ja ein Affront seinem Ehepartner oder seiner Ehepartnerin gegenüber, aber da das alles auf Apoll nicht zutraf, war das völlig okay. Und dann hat der Hyakinthos da eine Weile lang mit Apoll auf dem Olymp gewohnt, und dann gab es aber eben einen Unfall. Die haben so Frisbee gespielt, also mit so einem Diskus haben die geworfen, und wie das halt so ist, so ein Gott hat da so ein bisschen mehr Power dahinter als ein Sterblicher, und dann irgendwann hat Apoll mal so richtig die volle Macht seines Armes hinter so einen Diskuswurf gelegt und hat leider mit dieser Scheibe den Hyakinthos dann geköpft. Und das war dann ein bedauerlicher Sportunfall. Ja, also solche Dinge sind da leider passiert. An anderen Stellen kommt es auch zu gewalttätigen Episoden bei Apoll, da dann allerdings nicht aus Unfall, sondern durchaus absichtlich. Die Geschichte, die jetzt kommt, habe ich im Spoiler Alert auch schon kurz angesprochen. Da geht es um den Marsyas. Das ist ein Satyr, das ist so eine Waldgottheit, ein Waldgeist, kann man sagen. Also eine niedrige Gottheit vielleicht. Also ein magisches Wesen, was halt so im Wald rumspringt und Nymphen anbaggert und so. Und dieser Marsyas, der hat eine Flöte gefunden, ein ziemlich geiles Instrument übrigens, das hat Athene geschnitzt. Athene war da erstmal ganz begeistert von, weil sie ja auch, durchaus auch ne, Künstlerin und so, und hat dann eben dieses Instrument geschnitzt. Und diese Flöte kann man sich wohl so ähnlich wie eine Oboe vorstellen. Hat also ein relativ kleines Mundstück, wo man nur relativ wenig Luft durchkriegt. Das heißt, also hast du mal einen Oboenspieler gesehen, wie der aussieht, wenn der spielt?
Ja, gesehen ja, aber kann mich nicht dran erinnern.
Okay, also auf jeden Fall, wenn man Leuten beim Oboe-Spielen zusieht, dann sieht man, dass die quasi immer ziemlich doll aufgeblasene Backen haben und so, und die haben halt, zumindest wenn sie lange Passagen spielen, haben die halt Schwierigkeiten, ihr CO2 loszuwerden, weil die halt ja doch einatmen müssen und dann aber beim Ausatmen, beim Blasen relativ wenig Luft durch dieses Mundstück der Oboe durchkriegen. Und deswegen sehen die immer so ein bisschen aufgeblasen und mit rotem Kopf und so weiter aus. Und so ähnlich scheint das bei dieser Flöte, die Athene geschnitzt hat, auch gewesen zu sein, dass man da also seine Luft nicht loskriegte, wenn man die spielte. Und die eitle Athene hat das natürlich nicht bedacht bei dem Design und stand dann da also mit ihrer göttlichen Flöte im Olymp und sagte, hier, guckt mal, was ich kann, und spielte wunderbar, aber sah dabei halt, ja, nicht ganz so vorteilhaft aus, ne? Weil man dann halt da so Backen aufblähen und dolle pusten und so weiter. Und das muss dann irgendeiner von den olympischen Göttern auch mal angemerkt haben, worauf die Athene dann von dieser Flöte nie wieder was wissen wollte. Also wenn man scheiße aussah, dann wollte sie auch nicht Flöte spielen. Und hat die Flöte dann halt kurzerhand so über ihre Schulter weggeworfen, und die kullerte dann vom Olymp runter und landete irgendwo im Wald. Und da hat die dann später eben Marsyas gefunden, der da halt so rumläuft, ne? Wie das sich das für so einen Waldgeist gehört.
Was soll der auch anderes machen, als im Wald rumlaufen?
Genau. Und jetzt sind diese Satyren, also von denen kommt auch unser Wort Satyre her, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die männlichen Gegenparts von Nymphen. Also die haben so ein ja, so einen leicht künstlerisch-ästhetischen Aspekt in ihrem Portfolio, sind aber vor allem halt der Sexualität sehr zugeneigt, will ich mal sagen. Und ja, der Masias hat dann also, ja, vielleicht so ein bisschen wie sexuell überaufgeladene Minnesänger, kann man sich die vorstellen. Also mit ein bisschen Musik betört man quasi das jeweils andere Geschlecht, um dann zum Geschlechtsakt weiterzukommen. Also der hat so die klassischen Büchsenöffner als Lieder gespielt. Und mit diesem göttlichen Instrument, was er da gefunden hat, hat der natürlich auf einmal Performances hingelegt, die so auf Erden noch nicht zu hören waren. Nicht mal unter den Satiren. Also da war tatsächlich, da war Begeisterung. Der wurde schnell ein Riesenstar, weil der eben mit dieser göttlichen Flöte gespielt hat. Und in seinem Ruhm hat er sich dann auch gesonnt und hat also unheimlich viel Lob abbekommen. Und irgendjemand hat dann zu ihm gesagt, Mensch, Masias, also so schön wie du spielst, so schön kann nicht mal der Apoll spielen. Und Masias war dann am Anfang so, ach komm, ach jetzt, du schweigst mir und so. Das ist auch viel zu nett. Aber hat das dann irgendwann, als er so auf Tour war, so als Superstar, dann als so als Werbeslogan verwendet und ist damit gewissermaßen aufgetreten. So, also hier Satyr & Company proudly presents The Man Who spielt schöner als Apollo.
Bigger than the Beatles.
Genau. Und hat dann eben sein Flötenspiel gemacht. Das ist jetzt dem Apoll zu Ohren gekommen, der da nicht gut drauf zu sprechen war. Das fand er nicht lustig und hat den Masias dann zur Rede gestellt und hat gesagt, so, hier, dann, wenn du tatsächlich besser spielen kannst als ich, wenn du das behauptest, und der Masias so, ja, nee, war ja nur so eine Redensart und so, und Apoll sagt, nichts gibt's, hier wird jetzt so eine Battle of the Bands veranstaltet, wir machen ein Musikwettspiel und die Musen sind die Schiedsrichter und dann sehen wir mal, wer da der Bessere ist. Und der Masias sagt so, ja, also eigentlich würde ich das nicht so gerne und so, ich gebe ja gerne zu, dass du schöner spielst als ich. Und Apoll sagt, entweder du machst hier mit oder ich mach dich fertig. Und Masias sagt, ja, okay, unter den Umständen, dann mache ich halt mit. Und dann sagt Apoll, okay, und da ich ja der Herausforderer bin und obendrein der Gott hier, mache ich die Regeln. Masias sagt, ja gut, muss ja wohl. Und Apoll sagt, die Regeln sind folgendermaßen, ich spiele vor, du spielst nach. Masias sagt, ja okay. Und Apoll macht, also ne, schnappt seine Lyra, seine Kitarra, das ist also so ein Saiteninstrument, und zieht ein Monster-Solo runter, bei dem Slash neidisch geworden wäre. Und sagt dann zu Masias, hier, spiel mal nach. Und der macht das dann auch. Also kriegt das auf der Flöte tatsächlich hin, diese Melodie nachzuspielen, und ist richtig gut. Und dann machen sie das so eine Weile lang und die Musen sagen, Mensch, wir können da nicht entscheiden, wer besser ist. Ihr seid beide gleich gut. Und dann spielt Apoll aber Akkorde auf seiner Lyra. Und das kriegt jetzt Masias natürlich mit einer Flöte nicht hin. Mehr Klänge kriegt er damit nicht erzeugt. Das meldet er dann auch mal ganz vorsichtig an und sagt, das kann ich jetzt nicht nachspielen. Und Apoll sagt, ja, dann bist du wohl der Schlechtere von uns beiden. Und Masias will dann auch so noch so widersprechen und sagt, ja, aber hier ist ja jetzt irgendwie unfair. Und Apoll sagt, ich bin der Gott, ich mach die Regeln, du hast verloren. Und Masias sagt, ja, okay, gut, habe ich wohl verloren. Und er sagt, ja, und ich bin ja der Gott, ich mache die Regel, und der Einsatz ist gewissermaßen, der Gewinner darf mit dem Verlierer machen, was er will. Und Masias sagt, ach so, ja, aber Moment mal, das war ja vorher aber nicht so klar, und Apoll sagt, mir scheißegal, ich mache jetzt mit dir, was ich will, und schnappt ihn sich, hängt ihn an einen Baum und zieht ihm die Haut ab. Und das ist jetzt irgendwie so, oh, das jetzt aber nicht mehr ein Gott der Aufklärung hier. Ne? Also da ist er wirklich absolut unerbittlich, kann man sagen.
Ja.
Ja. Es gibt noch so eine Rachegeschichte, die ähnlich krass ist. Da gibt es eine Frau, Niobe heißt die, die hat sehr viele Kinder und macht sich dann an einer Stelle lächerlich oder lustig über die Leto, weil Leto kriegt nach Artemis und Apoll keine Kinder mehr.
Aha.
Und Leto sagt, du hast nur 2 Kinder und ich habe 14, 7 Jungs und 7 Mädchen, la 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 la. Und darüber ist die Leto ein wenig betrübt. Apoll kriegt das mit und sagt sich, okay, die mache ich fertig und bringt all ihre Kinder um. Und zwar vor ihren Augen. Also da gibt es noch so eine Szene, wo diese Niobe dann am Ende drum bittet, doch zumindest ihre jüngste Tochter behalten zu dürfen. Und Apoll ist gnadenlos und bringt dann auch die jüngste Tochter um. Und lässt diese Niobe dann mit ihrem Schmerz alleine. Na, und da merkt man, okay, das ist durchaus ein widersprüchlicher Charakter. Also einerseits ein sehr hilfreicher und netter Typ, aber andererseits halt auch solche Geschichten. Und ich habe den Eindruck, dass er, also insbesondere was seine Mutter angeht, da hat er so ein ganz, ja, also ist ein Mamasöhnchen auf jeden Fall. Ne? Also wenn es Mama nicht gut geht, dann setzt er alle Hebel in Bewegung.
Dann muss er was tun.
Genau. Mit seinem Vater hat er andererseits ein relativ schwieriges Verhältnis. Da gibt es viele Geschichten, wo Apoll und Zeus im Streit miteinander umgehen. Also das Verhältnis zwischen den beiden ist relativ schnell ziemlich zerrüttet. Und irgendwann sucht eigentlich Apoll nur noch einen Vorwand, um gegen seinen Vater vorgehen zu können. Und den findet er dann an einer Stelle, die auf den ersten Blick so ganz ähnlich ist wie diese Geschichte mit dem Hyakinthos. Da sucht sich Zeus nämlich mal einen hübschen Jüngling, in den er sich verguckt. Dieser junge Mann heißt Ganymed, das ist der Sohn von Laomedon. Laomedon ist zu dem Zeitpunkt gerade König von Troja. Und Zeus verwandelt sich in einen Adler und entführt diesen Ganymed und nimmt ihn mit in den Olymp. Ja, und vögelt da mit ihm rum. Adlert da mit ihm rum. Was natürlich mal wieder die Hera völlig zum Kochen bringt und diesmal auch so zumindest einigermaßen gerechtfertigt. Also das ist wirklich eine echte gesellschaftliche Ohrfeige, dass der Zeus also da seinen Liebhaber jetzt mit in den Olymp bringt und ihn da so ganz offiziell einführt und so. Zwischendurch enthebt er sogar die Hebe, das ist eine Tochter von Zeus und Hera, die eigentlich die Mundschenkin der Götter ist. Die ist da fürs Bedienen zuständig. Die enthebt er ihres Amtes und lässt das jetzt den Ganymed machen. Und so. Also es ist auf jeden Fall so, nach den sozialen Regeln der olympischen Götter da oben ist es eine einzige Ohrfeige für Hera. Und das nimmt Apoll jetzt als Vorwand. Das ist der Vorwand, den er braucht. Ne, so, das sind so die Massenvernichtungswaffen im Irak. Das ist der Vorwand, um in den Krieg zu ziehen. Und er schart so ein paar Verbündete um sich. Also zum einen eben Hera vor allem und Poseidon, aber auch noch ein paar andere Götter. Es ist nirgendwo genau mal eine Liste der Aufständischen beschrieben. Aber auf jeden Fall genug, dass sie den Zeus tatsächlich überwältigt kriegen. Ja, also die tauchen da gewissermaßen unter Apolls Führung im Thronraum des Zeus auf und sagen so, wir stürzen dich jetzt, wir entheben dich deines Amtes. Du hast als Herrscher der Götter versagt, du bist ja hier irgendwie nur am Rumvögeln. Jetzt ist Schluss. Jetzt übernimmt Apoll hier das Zepter und dich überwinden wir. Da wehrt sich Zeus natürlich, aber dann binden sie ihn mit 100 Knoten fest, also ein Seil mit 100 Knoten, damit wird der Zeus gefesselt. Und dann sind sie dabei, jetzt mal aufzuteilen, wie denn die Herrschaft jetzt so abläuft. Und unterm Strich verteilt Apoll halt alles so, wie es vorher auch war. Ne? Also sagt hier zu Poseidon, du darfst das Meer und so und pipapo. Und er selber will dann aber quasi den Platz seines Vaters als Herrscher des Himmels einnehmen. Das Ganze klappt dann nur deshalb nicht, weil Thetis, das ist eine Nymphe, die da auch am Olymp irgendeinen Job macht, die ist sehr doll in Zeus verliebt zu dem Zeitpunkt gerade und die befreit ihn, indem sie in den Tartaros eilt und oder an den Rand des Tartaros. Da wachen nämlich die Hekatoncheren, von denen habe ich bei der Entstehung der Götter erzählt. Das sind Kinder von Gaia und Uranos. Das sind so 6 weibliche Wesen mit 100 Armen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die erinnerst.
Nope.
Ja, ist auch nicht so wichtig. Also mit den 100 Armen ist eigentlich alles über sie gesagt. Das sind so Monster mit 100 Armen. Und die greifen dann jetzt da im Olymp an, um den Zeus zu befreien. Warum die das genau machen, ist mir nie so recht klar geworden, weil eigentlich sind die auf Zeus nicht gut zu sprechen. Aber sie machen es halt. Vielleicht sind sie auf Apoll noch schlechter zu sprechen. Keine Ahnung. Und die sind jetzt natürlich nicht in der Lage, die Götter, die da oben die Stellung halten, zu überwinden. Dazu sind sie nicht mächtig genug. Aber die haben ja jeder 100 Arme.
Ja.
Und die kriegen es also hin, zumindest sich den Göttern so weit zu erwehren, dass sie mit ihren übrigen Armen, die sie nicht brauchen, um sich den Göttern zur Wehr zu setzen, diese 100 Knoten lösen können, die den Zeus festhalten. Und in dem Moment, wo er frei ist, ist dann wieder alles vorbei. Mhm. Mit seiner Hilfe kriegen sie dann die Götter, die da aufständisch sind, durchaus niedergezwungen. Und Zeus hat dann also wieder die Oberheit und dieser Putsch, den Apoll da versucht hat, ist damit also zu Ende. Die Aufständischen werden dann bestraft. Als erstes nimmt er sich seine Ehefrau vor, die hängt da so kopfüber an den Himmel und lässt sie da eigentlich auch hängen. Also ich glaube, Hephaist schneidet sie dann irgendwann los, als es Zeus schon lange nicht mehr interessiert. Da hat er sich dann schon wieder anderen Damen zugewandt. Aber Hera übernimmt dann wieder ganz normal so ihren Platz im Gefüge. Und Apoll und Poseidon, die kriegen die Strafe, dass sie Sterblichen dienen müssen. So ganz auf voller Linie siegt Zeus aber doch nicht, weil er stimmt zumindest zu, dass der Ganymed zurück zu seinem Vater gebracht wird und sagt dann, okay, pass auf, Poseidon, Apoll, ich bestrafe euch, dass ihr für, ich glaube, ein Jahr lang oder also auf jeden Fall für eine gewisse Zeit einem Sterblichen dienen müsst und am besten bringt ihr einfach den Ganymed zurück und fragt dann den Laomedon gleich mal, was ihr für ihn arbeiten könnt. Mhm. Und Apoll und Poseidon gehen dann da also nach Troja, klopfen bei dem König Laomedon und sagen, hier, wir bringen Ihnen mal Ihren Sohn, schönen Gruß vom Göttervater und wir suchen einen Job. Und Laomedon sagt, ja, gut, was habt ihr denn bisher so gemacht? Und Apoll sagt, ja, also ich war Gott des Lichts und der Musik und der Kunst und all solche Sachen. Und übrigens auch der Hirten, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Er ist auch Gott der Hirten. Und dann sagt der Laomedon, ah, Hirte, das ist gut. Wenn Sie da Erfahrung haben, dann bitte einmal hier auf den Berg Ida hier hoch. Das ist so ein Berg in der Nähe von Troja. Da sind unsere ganzen Herden. Bitte einmal hüten.
Schaffel.
Genau. Und Apoll sagt sich dann, ja gut, kann ich ja, mache ich. Und Laomedon sagt dann zu Poseidon, und Sie, was haben Sie so bisher gemacht? Und Poseidon sagt, ja, ich war so im Meer-Business.
Tätig.
Genau. Und Laomedon sagt, ja, also da fällt mir jetzt nichts zu ein. So Meerzeugs können wir gerade eigentlich nicht gebrauchen. Also wir sind zwar eine Seefahrernation, aber haben wir jetzt gerade keinen Job für Sie. Aber unsere Stadtmauern müssten dringend mal gemacht werden. Können sie nicht auch ein bisschen Maurer? Und Poseidon sagt, nee, ja, mach trotzdem mal. Mhm. Und der Poseidon ist eigentlich total stinkig, dass Apoll eine Aufgabe bekommt, die so seinem Götterprofil entspricht. Und dass er aber zum Maurer degradiert werden muss.
Mhm.
So. Naja, aber er baut den Trojanern dann da eine Monsterstadtmauer hin. Apoll hilft auch zwischendurch mal aus. Aber dennoch ist quasi am Ende des Ganzen, wird Apoll total verehrt, weil der natürlich unter seinen Anhängern ist. Er ist ja der Gott der Hirten. Das heißt, die ganzen anderen Hirten, die da irgendwie waren, die haben ihn natürlich sofort erkannt und haben ihn bejubelt. Und, und also, wenn man da wieder in so Götter wollen gerne angebetet werden, da hat es Apoll in der Zeit recht gut. Und Poseidon, den hat aber einfach keine Sau erkannt und keiner beachtet und so. Der hat da zwar eine Monster-Stadtmauer hingebaut, also diese Mauer ist auch der Grund, dass Troja den Griechen so lange standhalten mhm. kann später, aber er ist halt trotzdem stinkesauer. Naja, dann ist diese Dienstzeit rum. Apoll hat am Ende noch so ein bisschen geholfen, diese Mauer hochzuziehen. Und dann stehen sie da vor dem Laomedon und sind fertig und wollen gerne wieder entlassen werden und hätten dann auch gerne einen Lohn. Das war wohl damals so üblich, dass man da, wenn man sich sozusagen in den Dienst von jemandem begeben hat, hat man quasi Kost und Logis bekommen. Und wenn man dann wieder ging, dann hat man sich so um einen Lohn beworben. Und je nachdem, ob man gute oder schlechte Arbeit geleistet hat, hat man was bekommen oder eben nicht. Und der Laomedon sagt, also der Apoll, der hat irgendwie gute Arbeit geleistet, da habe ich nur Gutes gehört von den anderen Hirten. Dir bauen wir mal einen Tempel.
Mhm.
Und Poseidon, ja, nette Mauer, aber Lohn, nee, lass mal. Und Poseidon schäumt vor Wut, im wahrsten Sinne des Wortes, also das Meer erhebt sich und so. Und es ist dann die Rede, dass er quasi ein Seeungeheuer schickt, dass Troja dann relativ lange Probleme bereitet, bis es irgendein Held erschlägt. In vielen Fassungen kommt da dann zufällig gerade Herakles vorbei und denkt sich, oh, Seeungeheuer, mach ich mal kurz tot. Mhm. Aber auf jeden Fall
habe ich noch nicht in meinem Portfolio.
Genau, fehlt mir noch. ja, aber das ist also so noch so eine Geschichte, die dieses Bündnis zwischen Apoll und den Trojanern noch so ein bisschen herausstreicht. Also später, wenn dann der Trojanische Krieg losgeht, dann kämpfen ja einige Götter auf Seite der Trojaner, unter anderem eben Aphrodite und Apoll. Und andere kämpfen eben auf den Seiten der Griechen. Und da ist natürlich Athene zum einen zu nennen, aber eben auch Poseidon. Poseidon ist ein ganz starker Treiber hinter diesem Krieg gegen Troja. Und das hat was mit dieser Beleidigung, mit dieser Verletzung zu tun, mhm. Die er da erfahren hat während seiner Strafarbeitszeit nach diesem Putschversuch.
Ja.
Genau. Ja, soweit erstmal die Geschichten, die ich über Apoll erzählen wollte. Und ich glaube, was auch noch so zu bemerken ist, ist, dass man, wenn man die Geschichten von Apoll erzählt, erzählt man meistens noch die Geschichte von irgendjemand anderem mit.
Ja, ist mir auch schon aufgefallen.
Also er ist ein ganz vernetzter Gott irgendwie. Also es gibt ganz wenig Geschichten, die einfach nur von ihm handeln, sondern er ist mit ganz vielen anderen Göttern immer am Tun und meistens taucht er in Geschichten anderer auf, aber selbst in seinen eigenen sind immer noch andere Big Players mit dabei, deren Geschichte man irgendwie miterzählen muss.
Ja. War ja auch das erste gewesen, was ich angesprochen hätte.
Ja, dann tut es mir leid, dass ich es jetzt schon mal geschoben habe. Genau. Ja, aber es ist auffällig, ne?
Ja, also ich hatte nur sowas von, ich merkte, du erzählst eine andere Sorte Geschichten als sonst.
Okay.
Genau in dem, dass da einfach viel mehr andere Figuren auftauchen und ich zwischendurch auch das Gefühl hatte, Apoll spielt in der Geschichte auch gar nicht unbedingt die Hauptrolle oder so oder taucht auch zwischendurch länger mal überhaupt nicht auf, während du die Geschichte erzählst und kommt dann natürlich irgendwann wieder, aber das ist genau dieser Effekt, den du beschrieben hast, dass er eben so ein, dass die anderen immer auch mit auftauchen.
Ja, Also jetzt gerade am Ende, ne? Also es ist schon die Geschichte, wie Apoll so der mit einer der wichtigsten Götter der Trojaner wird, wenn nicht sogar der wichtigste Gott. Mhm. Aber eigentlich ist es fast eher eine Geschichte über Poseidon.
Ja.
Ne? Und wie sein Hass auf Troja so kommt. Ja. Und ich finde, da wird auch nochmal deutlich, also wir hatten ja schon mal, dass Poseidon auch ein Gott der Pferde ist, was ja so ein ganz, auf den ersten Blick ganz verwunderliches Teil des Profils für so einen Meeresgott ist.
Ja.
Aber da ist es, finde ich, nochmal dann auch so deutlich, wenn das so mit einer der Grundlegungen für diesen Konflikt ist, wie befriedigend es dann für so einen Typen wie Poseidon sein muss, dass ausgerechnet ein Pferd das Symbol des Niedergangs dieser Stadt wird und so.
Ja, stimmt.
Ja, aber zurück zu Apoll.
Ich bin ganz schön erschlagen, muss ich sagen, von diesen ganzen Figuren und Handlungssträngen und so.
Waren auch viele Geschichten, ne?
Ja. Du hast ja schon angesprochen, dass das eine widersprüchliche Figur ist, und ich finde ihn nicht nur widersprüchlich, ich finde ihn auch viel weniger klar als so jemanden wie Hephaistos zum Beispiel. Mhm. Kann auch an der Art liegen, wie du ihn erzählt hast, aber ich finde, da sind so ganz verschiedene und sich auch ein Stück weit eben widersprechende Elemente drin, die ich nicht so richtig gut zusammenkriege. Mhm. Das geht mit dem relativ breiten Profil los. Das, finde ich, kriegt man gerade noch so irgendwie zusammengeschustert. Mhm. Wobei ich finde, dass also Frühling, also Licht, Frühling, Künste und Gelehrtentum kriege ich noch irgendwie halbwegs in eins. Mhm. Warum da jetzt unbedingt die Hirten noch mit drin sind, ist mir relativ unklar. Das, finde ich, wird klarer, wenn man seine Schwester mitdenkt.
Ja, und ich finde, wenn man auch weiß, dass die Hirten in der Regel tatsächlich immer viel Musik gemacht haben, wird es auch klar.
Stimmt.
Also die haben, glaube ich, das hat was mit der Art und Weise, wie die kooperiert haben, zu tun. Also die haben, glaube ich, viel über so Pfeifensignale und so miteinander kommuniziert. Die Hirten und Musik machen, das ist ganz eng aneinander. Also die passen da schon ins Profil.
Aber ne, wir haben da zum einen so ein ganz so ein Aufklärungsgott, hast du am Anfang gesagt. Dann hat er ja aber sowas, was du in diesen Geschichten in der Mitte erzählt hast, das finde ich fast kleingeistig.
Mhm. Zum Beispiel? Also,
naja, nur weil da irgendjemand rumrennt und behauptet, er könnte besser Musik machen als er. Also erstens mal könnte man das ja, also erste Möglichkeit, man könnte das völlig an sich abperlen lassen. Mhm. Zweite Möglichkeit, man könnte einfach mal beweisen, dass man also besser Musik macht als er, ohne das in so einem direkten, in so einer direkten Konfrontation zu machen, bei der man den geht. Also er will ihn ja demütigen. Mhm. So, deshalb packt er ihn dahin. Da würde ich übrigens gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, wie er diesen Wettbewerb gewinnt. Das finde ich nämlich auch nochmal spannend. Mhm. Weil eigentlich bescheißt er.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch durchaus noch Varianten, wo er obendrein die Musen noch besticht.
Okay. also weil er ihn nämlich genau auf der Ebene von dem, was sozusagen eher die Fertigkeiten angeht, offensichtlich nicht ihm nicht beikommt. Mhm. Er spielt ihm ja jedes Solo hinterher. Mhm. Und er macht dann was der Satyr, ich habe seinen Namen gerade vergessen.
Marsyas.
Marsyas einfach überhaupt nicht nachspielen kann. Mhm. So, um ihm dann hinterher noch die Haut abzuziehen.
Ja, das ist total also, dreckig.
Ein bisschen also, überreagiert.
Wenn schon demütigen, dann lassen die doch hinterher zumindest genau. Leben.
So, oder bringen ihn gleich um, weißt du? So, das ist so.
Ja.
So, du sagst, du machst besser Musik als ich, bam! So, jetzt mache ich wieder, bin ich wieder der Beste. Wobei, nee, das geht nicht. Dann könnten natürlich immer alle Leute sagen, ja, der hatte besser Musik gemacht als Apoll. Das muss man schon vorher mal beweisen.
Genau, also ich glaube, so ungefähr ist das auch zu verstehen, dass er erstmal den Beweis antritt, nein, nicht besser, und dann kommt die Strafe.
Ja.
So.
Also das finde ich aber, also das ist schon ziemlich kleingeistig. Mhm. Ja, diese Geschichte mit Niobe, ist halt so ein
Eisenhart,
bisschen, weißt du, du hast meine Mutter beleidigt. So.
ne?
dann
Deine
bringe ich jetzt mal all
Mutter.
deine, genau, bring ich jetzt mal all deine Kinder um. So, es ist auch so, ja, es ist was Unnachgiebiges, Egozentrisches drin. Und auf eine Art und Weise, das finde ich, passte dann gut zusammen, mit dem, also ich habe mir, als du das erzählt hast, an den Rand geschrieben, der ist so ein bisschen wie so ein unberechenbarer Herrscher. Weißt du, der kann total, also er ist auch offensichtlich ein guter Herrscher an vielen Stellen, kann total weise sein und einem weiterhelfen und so, aber weißt du, wenn du den falschen Tag erwischt hast, dann wirst du gevierteilt, weil du deine Steuern nicht gezahlt hast oder was auch immer es ist. Aber ne, diese Moment von Unberechenbarkeit, finde ich, ist in dem total drin. Und ich fand spannend, dass, als ich mir gerade diese Idee mit dem, da steckt so ein Herrscherprofil drin, aufgeschrieben hatte, dann hast du angefangen, die Geschichte zu erzählen, wie er versucht, diese Revolution gegenüber Zeus anzuzetteln. Also das, wenn man so ein, also da ist ja was ganz Eitles drin und sowas ganz, also der ist eben nicht unverletzbar, finde ich. Deshalb muss er immer so, also zumindest im Selbstbewusstsein, deshalb muss er immer so drauf rumreiten, dass er aber auch wirklich der Beste ist. Und dass so jemand dann plötzlich der Meinung ist, er müsste hier mal, aber mal ganz an die Spitze, damit mal klar ist, wer der Chef ist, passt dann auch wieder, finde ich. Dann kommt da diese ganze Nummer mit Zeus und so, und dann, also kommt quasi die Actionsequenz, Kampf im Olymp. Weißt du, und dann wird er quasi ein Jahr verbannt und hängt da bei den Hirten rum und ist völlig zufrieden damit. So wie man, also was man ja viel eher erwartet, finde ich, ist, dass der irgendwie auf der Erde rumrennt und anfängt irgendwie, weißt du, zu planen, wie er die nächste Rebellion startet oder was weiß ich. Und sitzt dabei seinen Hirten und, also ne, er ist unter seinen Anhängern, das hilft wahrscheinlich durchaus. Aber er scheint ja in seiner Eitelkeit nicht groß gekränkt und sitzt da so und sagt so, ja, dann mache ich jetzt hier ein Jahr lang Hirtendienst und hüte ein paar Schafe und so und dann kriege ich zum Schluss noch, was kriegt er geschenkt?
Ein Tempel.
Genau, dann bauen sie mir noch einen Tempel und dann war alles wieder gut. Ich finde, das passt nicht so richtig zusammen, oder?
Also stimmt schon, ich glaube, so wie ich es erzählt habe, macht es erstmal keinen Sinn. Ich glaube, man muss sich, also ich glaube, der kam jetzt irgendwie sehr, wie soll ich sagen, sehr impulsiv und sehr emotional rüber. Aber so ist er eben nicht. Er ist eher gefühlskalt. Also er hat ganz wenig Emotionen, würde ich mal sagen. Ja, ne, seiner Mama gegenüber schon. Aber wirklich rachsüchtig ist er eigentlich nicht. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er sich bei diesem Putschversuch mit Hera verbündet, die ja eigentlich da im Rahmen seiner ganzen Geburt die große Widersacherin seiner Mutter war.
Stimmt, und wenn jemand irgendwie seiner Mutter Böses wollte, dann Hera.
Genau. Und
Und ich,
mit der ist er aber verbündet, zumindest wenn es gegen Papa geht.
ja.
Und
Und
der
ist
war
dann,
ja durchaus bei dieser ganzen Geburtsgeschichte jemand, der total geholfen hat, ne? Also der diese ganze Geschichte mit Poseidon und dieser Insel eingefädelt hat und all diese Dinge.
Und ist das eher was Berechnendes?
Ja, also Apoll ist tatsächlich, also diese Geschichte mit diesem klaren Gedanken und so und der Intelligenz so, ne? Also er ist nicht jemand, der aus Gefühlen heraus handelt oder so. Zumindest ist das nicht so seine, also er hat schon mal Gefühle, aber es ist nicht seine primäre Art und Weise loszugehen, sondern er scheint eher sich so Situationen so ganz ganz kühl anzugucken und zu gucken, was muss da jetzt passieren. Ne? Und dann sind das halt so Sachen wie, hat ein Drache meine Mutter angegriffen? Das ist eine Gefahr, die muss beseitigt werden, weißt du? Das ist nicht so sehr eine Rache an diesem Drachen, sondern eher, ist eine Gefahr für meine Mutter, muss beseitigt werden. Gehe ich hin, mach Drache tot.
Ja, und auch in der Geschichte mit dem Satyr ist er ja nicht, ist ja keine heißblütige Rache, die er an ihm nimmt.
Nee.
Dann hätte er ihn nämlich einfach in Stücke gerissen und fertig.
Genau, und ich glaube auch nicht, dass es so eine Grausamkeit und eine Freude am Foltern oder sowas ist, sondern es ist, also du hast das vorhin gesagt, ne? Dass es erstmal ja verwunderlich ist, dass er sagt, so, wieso muss ich ihn erst demütigen, wenn ich ihn dann hinterher immer noch umbringen will? Und das scheint so eine Geschichte, also so eine Art zu sein, dass er sagt, so, naja, ich muss auf jeden Fall ein Exempel statuieren. Ich muss klar machen, dass man sowas nicht machen darf. Man darf auf keinen Fall irgendwie sich hier über die Götter stellen und schon gar nicht über Apoll. Und ich kann ihn jetzt aber nicht einfach nur bestrafen und umbringen, sondern ich muss vorher noch ganz klar der ganzen Welt signalisieren, dass der auch falsch lag.
Mhm.
Und dann macht er das. Und zwar eiskalt.
Ja.
Und ja, also so eine Sorte von Typ ist er, weißt du? Der ist eben kein emotionaler Hitzkopf, sondern im Gegenteil, ihm fehlt da fast Emotion.
Das, finde ich, passt ja aber auch zu dem Profil, was du vorhin schon hattest, mit dem klaren Gedanken.
Mhm.
Und ich finde auch so zu so Lichtbildern von so. Ne, man hat es halt einmal durchgedacht und dann weiß man, wie es ist, und dann muss man sich auch nicht mehr irritieren lassen von irgendwelchem anderen Kram.
Mhm. Und ich glaube auch, also zumindest wenn man das nochmal auf so eine metaphorische Ebene hebt, ist das auch, gerade wenn man sich so dieses Licht- und Sonnen- und so weiter Profil anguckt, auch einigermaßen logisch. Weißt du, die Sonne ist ja auch ein absolut unnachgiebiges und zwar durchaus erhellendes und lebensspendendes und so weiter.
Aber auch erbarmungsloses
Element, aber auch ein erbarmungsloser Killer.
Ja.
So. Und zum Beispiel diese Geschichte mit der Niobe oder Niobe, ich weiß nicht, wie man die betont, da, ich vermute einfach Niobe, das kann man durchaus auch so denken, dass das quasi so die Sprösslinge sind, die dann eben von der Sonne erbarmungslos verdorrt werden. Weißt du? Also Niobe, das ist nicht so ganz klar, was für ein Profil die hatte, aber das ist durchaus denkbar, dass die so eine Vegetationsgottheit auch darstellt. So, wobei das scheint mir fast so eine Rückwärtsinterpretation zu sein. Weißt du?
Also, dass man hinten reinlegt, weil es passen würde.
Genau, also wenn es eine Vegetationsgottheit ist, dann passt es total, dass die Sonnengottheit so gnadenlos ihre Sprösslinge fertig macht mit ihren Pfeilen. Ne? Also man kann ja die Sonnenstrahlen durchaus auch so mit Pfeilen metaphorisch, naja, wie auch immer. Also ich glaube, so eine Sorte von Ambivalenz der Sonne wird da so ein Stück weit in diese Gottheit reintransportiert. Das ist zumindest so mein Eindruck.
Ja. Wobei ich dann finde ich den, also da finde ich den aber im Profil dann doch auch echt nochmal schwierig. Weil ich mich dann gewundert habe, dass du sozusagen zu jemandem, zu dem eher dieses bewusste Element von Intelligenz, du wolltest ja nicht so eine Intelligenz-Weisheit-Unterscheidung, aber irgendwie klarer Gedanke versus Intuition, hast du ja vorhin gesagt, so von Apoll zu Athene. Und dass dann bei dem ausgerechnet quasi dieses kreative Moment in der Musik drin steckt, finde ich merkwürdig. Wobei es sein könnte, dass die Idee, dass das irgendwie was anderes ist als das, was wir als Intelligenz bezeichnen, es könnte auch eine moderne Idee sein. Das weiß ich aber einfach nicht.
Mhm. Also stimmt schon, für unser Denken würde es eigentlich besser passen, wenn man sagen würde, Athene ist die Intuition als Weisheit oder die Weisheit in Form von Intuition symbolisiert und sie symbolisiert auch Kreativität und Talent und so weiter.
Genau, weil das und bei uns Apoll auch eher so in Intuition angesiedelt wäre.
Er ist
der
klaren Gedanken und Intelligenz symbolisiert und er ist derjenige, der die Skills dann auch im Portfolio hat. Das würde so für unser Denken besser passen. Ich glaube aber, dass die Griechen tatsächlich das Musische und das Denken nicht so nah aneinander gesehen haben, wie wir das heute tun. Ne? Also wir machen das ja so sehr neuropsychologisch gewissermaßen im Sinne von, naja, das sind, ne, da sind irgendwie ähnliche Areale des Gehirns und so und haben einfach inzwischen unser Denken über das Denken sehr stark verändert.
Ja.
Ne? Und bei uns kann man ja sagen, ist alles, was irgendwie bewusst und intelligent ist, ist das, was wir mit irgendwelchen Zeichensystemen ausdrücken. Sprache, Mathematik, sowas in der Art. Und alles, was irgendwie dann eher so diese Talent und Intuition und sonst irgendwas Geschichten sind, das ist das, was wir nicht über ein Zeichensystem ausdrücken können, wo wir Schwierigkeiten haben, das zu versprachlichen und so, sondern immer sagen, naja, das ist halt so ein Bauchgefühl.
Ja.
So. Und deswegen würde das bei uns, glaube ich, passen. Aber wenn man nicht so über Denken und Sprechen und so weiter nachdenkt, sondern das als völlig unterschiedliche Areale des Lebens irgendwie hat, dann finde ich, passt's.
Ja. Ich kriege das, glaube ich, nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, aber ich habe irgendwann irgendwo mal sowas gelesen, dass ich glaube, das waren die Griechen, so eine Idee hatten, während die Astronomie das Beobachten von äußeren Bewegungen ist und das Festhalten von Gesetzmäßigkeiten von äußeren Bewegungen, ist die Musik quasi die Spiegelung ins Innere. Also die Art und Weise, innere Bewegungen festzuhalten. Was ja quasi viel mehr sagen würde, sozusagen die Bewegung, die man mit dem Geist macht quasi, ist die gleiche, einmal nach außen und einmal nach innen. Und es ist eben nicht so, wie das bei uns der Fall ist, dass man sagt, ne, das eine ist irgendwie sozusagen vernunftgestört und das andere so ein bisschen unbewusst, intuitiv, lalala. Es könnte tatsächlich sein, dass da einfach eine andere Idee davon herrschte, was eigentlich Vernunft und Denken ausmacht, dass die das quasi anders zusammengesetzt hatten, als wir das haben.
Ja, genau. Also ich glaube, für die Zeit war das dann durchaus kein Widerspruch, sondern ein schlüssiges Profil.
Ja. Okay, dann kann ich da mal in Frieden mitmachen.
Gott sei Dank.
Habe ich denn noch was auf dem Zettel? Ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen, aber ich finde, wir müssen nochmal komplett über diese Geschichte mit dem Drachen und dem Orakel reden. Die fand ich nämlich irgendwie auch. Irgendwie ist die schräg.
Ja, inwiefern?
Naja, als du angefangen hast, da ist man ja mittlerweile auch ein bisschen drauf gepolt irgendwie. Als du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, aha, da wohnt eine geflügelte Schlange in einer Schlucht.
Ach so, ja, oh ja, 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 klar.
Das ist ja interessant.
Der Penis und der Penis wohnt in der Waage, ja. Ja,
genau,
ja,
so, ja.
Ja, ja. Das passt schon wieder wie die Faust aufs Auge.
Bin ich das erste Mal hellhörig geworden. Das löst sich dann, finde ich, nochmal ein bisschen auf, weil das ja ihr Sohn ist und so, aber das fand ich erstmal lustig.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass Python und Gaia durchaus auch Kinder miteinander haben. Ne? Also das ist ja bei den griechischen Göttern mit dem ganzen Inzest quer über die Generationen hinweg alles völlig unproblematisch.
Ja. Und ich glaube, jetzt wird mir nochmal klarer, was ich an dieser Geschichte auch anders finde, als an den anderen, die wir bisher gehört haben. Ich hoffe, dass das stimmt. Ja, bei Athene tauchte das auch ganz langsam ein bisschen auf. Ich finde, hier werden die Geschichten so, dass sie quasi bei den Göttern anfangen und man landet aber sozusagen dann bei Dingen, die es irgendwie auch tatsächlich gegeben hat. Also weißt du, die sind wie so Winkelstücke zwischen Sagen und historischen Ereignissen. Also, weil soweit ich weiß, zumindest hat es dieses Orakel von Delphi tatsächlich gegeben, oder?
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Und auch bei Troja landet man ja sozusagen dann so ein bisschen in dem Setting, in was dann später den Trojanischen Krieg einleitet.
Mhm.
Ja. Das fand ich hier nochmal, also natürlich tauchen die Menschen auch in anderen Geschichten immer mal wieder auf, aber wir hatten, finde ich, bisher viel so Sachen, die sich sozusagen rein im Sagenreich abspielen. Und hier, finde ich, wird es so, weißt du, halb Sage, halb Geschichte.
Mhm. Ja, zumindest ist der Übergang irgendwie einigermaßen fließend, ne?
Ja.
Ja.
Das finde ich hier nochmal sehr viel deutlicher als bei dem, was wir so bisher besprochen haben.
Ja, stimmt.
Was ja auch Sinn macht, also weil die, wir haben uns bisher die Sagen ja immer so ein bisschen in so einer Perspektive angeguckt von, was erklären die einem über die Welt? Mhm. Ne? Was erklärt einem diese Geschichte über die Welt? Und das kann man natürlich einmal sozusagen in so einer, bisher haben wir das immer in so einer sehr funktionalen Logik gemacht, würde ich sagen. So. Also gerade bei den Göttern, so, ne? Welches Profil hat der und wofür ist der da und wofür steht der und wofür steht dieser Gott und wofür steht dieser Gott?
Mhm.
Aber man kann sich die Welt ja auch darüber erklären, dass man sich quasi ihre Geschichte, also eine Historie erzählt.
Ja.
Ne? Und genau. Dass das auch eben in Geschichten- und Sagenform passiert, ist ja irgendwie auch klar, wenn es einfach auch noch nicht sowas wie, also ne, so eine ausdifferenzierte Sorte von Denken und von der Idee von Wissenschaft und dem ganzen Kram, den wir in der Moderne irgendwie mit uns rumschleppen haben.
Ja. Naja, und diese griechischen Mythen stammen ja auch tatsächlich durchaus auch aus verschiedenen Zeitaltern dieser Gesellschaft. Ne? Die haben ja durchaus solche Geschichten drin, die eher so funktionieren wie welcher Gott steht eigentlich wofür und so weiter. Mhm. Die sind dann aus so Werken wie eben hier Hesiods Theogonie und so weiter.
Mhm.
Aber sind ja auch teilweise dann wiederum aus so Dichtungen von Homer, der ja deutlich später gelebt hat und der ja dann eher so in der Retrospektive versucht zu erklären, wie konnte es zu diesem, ja aus seiner Sicht ja Weltkrieg kommen und wie ist das geschehen und was ist da abgelaufen und so weiter und hat das aber natürlich in genau dieselben Erklärungsmuster reingesteckt, mit denen die halt zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, nämlich, ja. Naja, das muss ja irgendwie ein Geschick der Götter gewesen sein, das diesen Krieg so herbeigeführt hat und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es diesen Krieg tatsächlich gegeben hat und dass der für die damalige Welt eine Größenordnung angenommen hat, die ähnlich schockierend war, wie der Erste Weltkrieg für die moderne Welt, mhm. Nämlich, oh Gott, dass wir auf so einer in so einer Größenordnung Krieg führen können, das war uns gar nicht klar. Ja, mhm. Und der Erste Weltkrieg hat ja durchaus eine ganze Menge Dinge ausgelöst. Viele davon kamen dann nicht zur Anwendung, weil dann so schnell der Zweite Weltkrieg hinterherkam. Aber dennoch so Gedanken wie die UNO und so, die sind ja relativ direkt aus so einer Erkenntnis, boah, solche Kriege dürfen nicht nochmal geschehen, ja. Hervorgegangen. Also das hat die Welt ja echt beschäftigt.
Ja.
Und ich glaube, so ähnlich muss der Trojanische Krieg auch auf diese Gesellschaft damals gewirkt haben, dass sie gesagt haben, boah, das war jetzt ein Krieg in einer Größenordnung mit derartig viel Toten und einer essentiell wirklich Ausrottung dieses Volkes und Vernichtung dieser Stadt.
Und lang war, glaube ich, auch, oder?
Und verdammt lang, ja. Und all solche Dinge. Dass da ja eine andere Erklärung als da müssen die Götter mit im Spiel gewesen sein, gar nicht denkbar war. Und deswegen ja. Erzählt dann Homer quasi im Rückblick einen Krieg, der von den Göttern ausgeht und ja, und in dem die Götter aktiv mitkämpfen, was sie ja sonst bei menschlichen Konflikten nicht tun.
Ja. Sonst kann man so eine Katastrophe diesen Ausmaßes gar nicht erklären, ne?
Ja, genau.
Aber das finde ich jetzt nochmal echt bemerkenswert, dass quasi darin so was, was wir jetzt in ausgegliedert haben, in quasi einmal eher so eine soziologische Betrachtung und in eben eher eine historische Betrachtung, dass das da noch in einer Logik funktioniert und eben die gleichen Erklärungsmuster hat.
Ja. Also man merkt dann so ein bisschen, dass sich die Geschichten zwar unterscheiden, aber wie die da anscheinend drüber nachgedacht haben, scheint sich nicht großartig zu unterscheiden.
Naja, also wenn es ja eben auch dein, ich nenne es jetzt mal primäres Erklärungsmuster ist. Mhm. Das Muster, was dir erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist.
Ja.
Und insbesondere, warum quasi die wichtigen Dinge in der Welt so sind, wie sie sind.
Ja, genau.
Warum die Sonne scheint, warum, weiß ich nicht, warum das Meer Wogen und Wellen hat und diese ganz grundlegenden Geschichten. Und wenn dann eben sowas Krasses passiert, wie dieser Trojanische Krieg, der ja auch einfach eine ganz, ganz grundlegende Erfahrung gewesen sein muss, die eben auch ganz viele Menschen betroffen haben muss, so wie du das jetzt angedeutet hast, dass man dann auf das gleiche Erklärungsmuster zurückgreift, macht ja irgendwie auch Sinn.
Ja, das stimmt. Was ich nochmal mit in den Blick rücken wollte, ist gerade dieser Unterschied, der sich jetzt bei den Römern und den Griechen nochmal darstellt. Also diese ganze Ambivalenz, die ich jetzt erzählt habe, die ist bei den Römern nicht da. Bei den Römern, die erzählen sich über Apollo wirklich nur diese Geschichten von diesem strahlenden Held der Aufklärung gewissermaßen, der den Menschen und den Helden hilft und so weiter und so weiter. Und diese ganzen problematischen Geschichten, die sich die Griechen hier erzählen und von denen ich mir jetzt ja auch gerade viele rausgepickt habe, die erzählen die eben nicht.
Erzählen die die gar nicht oder sind die bei denen jemand anderem zugeordnet?
Die erzählen sie in der Regel gar nicht. Und ich glaube, also ich habe da mir Gedanken drüber gemacht, warum das so ist, also wie das so sein könnte. Ich habe verschiedene Ideen dazu, die ich mal an deinem Gehirn vorbeischleusen wollte, um mal zu gucken, was passiert.
Ich bitte darum.
Die eine Idee ist, es gibt einen ganz alten römischen Gott, den die Griechen nicht hatten, nämlich Janus. Das ist ein zweigesichtiger Gott, der so eine ganz widersprüchliche Figur ist. Also der, so für dich als Comic-Nerd kann man ihn, glaube ich, am besten mit Two-Face bei Batman vergleichen. Also der hat was Gutes in sich, der hat was Schlechtes in sich und es ist relativ zufällig, was davon jetzt gerade hervortritt.
Ja.
So. Und ich glaube, dass das schon so ein funktional wichtiges Element ist, was du in deiner Mythologie irgendwie drin haben musst, weil Menschen ja so sind. Ja? Menschen haben was Gutes und was Schlechtes in sich und das haben die Griechen ja durchaus auch erzählt. Ne? Also mit dieser ganzen Geschichte mit Zagreus und den Titanen, was ich da erzählt hatte, weißt du?
Ja.
Da ist das ja im Menschen auch mit drin. Also ich glaube, diese Widersprüchlichkeit und diesen Kampf zwischen Gut und Böse, kann man sagen, dass der sich nicht nur außen vollzieht, sondern auch irgendwie im Inneren der menschlichen Seele, das musste irgendwie in deiner Mythologie abbilden. Du musst da irgendwie Geschichten anbieten, mit denen sich die Menschen dazu identifizieren können. Und bei den Griechen hat Apollo diese Funktion übernommen. Ja. Und bei den Römern hatten die quasi, bevor sie sich die griechischen Götter importiert haben, hatten sie schon einen, der diese Funktion bereits innehatte, nämlich Janus. Also der, diese Figur ist auch deutlich älter als die importierten griechischen Götter. Mhm. Das heißt, das wäre so ein Erklärungsmodell, dass die quasi all diese Ambivalenzgeschichten von Apoll gar nicht gebraucht haben, weil sie hatten die Geschichten, die sie sich über Janus erzählen. Und damit hat Apoll oder Apollo dann bei den Römern so ein ganz anderes Profil gekriegt oder ein bereinigtes Profil gekriegt. Die haben all das, was so in Janus' Profil reingehören könnte, einfach rausgeschmissen, weil hatten sie ja schon.
Ja, beziehungsweise ich glaube, die Geschichten greifen halt nicht. Weil sie eben genau nicht mehr, also weil sie keine Funktion mehr haben.
Redundant.
Genau. Und wir reden ja von einer Kultur, die hauptsächlich mit mündlicher Überlieferung arbeitet. Und dann sind das einfach Geschichten, die wahrscheinlich nicht oft erzählt werden und dann irgendwann in Vergessenheit geraten.
Mhm. Genau. Also wenn du so eine Sorte Geschichte erzählen wolltest als Grieche, dann hast du die von Apoll erzählt. Und wenn du so eine Geschichte erzählen wolltest als Römer, hast du eine Geschichte von Janus erzählt. Und deswegen haben die dieses ganze zwiespältige Erbe von Apoll einfach weggelassen und vergessen. Ja,
ja.
Genau.
Das würde für mein Hirn erstmal Sinn machen.
Ja, also wenn es keinen Sinn machen würde, hätte ich es ja nicht als Theorie aufgestellt.
Aber du wolltest doch deine Theorien mal an meinem Hirn vorbeischleusen.
Ja, genau. Ja, das ist auch schön, dass das funktioniert hat. die zweite Überlegung, die ich dazu hatte, die funktioniert ganz ähnlich. Nämlich, also die Griechen hatten ja einen separaten Sonnengott, diesen Helios, der ja aber irgendwie ein Überbleibsel aus dieser Titanengötterhimmel-Geschichte zu sein scheint. Mhm. Irgendwie ist er erhalten geblieben, aber irgendwie ja auch nicht. Also Apoll hat ja schon wirklich viel von diesem ganzen Sonnenprofil in sich übernommen.
Mitgekriegt quasi.
Genau. Und jetzt ist so meine Hypothese, dass genau dieses Sonnenprofil dazu führt, dass man diese diese zwiespältigen Geschichten über ihn erzählt, weil die Sonne eben auch so ist, einerseits Lebensspender zu sein und andererseits aber auch Leben massiv auslöschen kann. Ne? Und das, also ich glaube, gerade da im Mittelmeerraum sieht man das halt auch, wie einerseits irgendwie die Pflanzen das Leben brauchen und andererseits aber auch verdorren können, wenn nicht genug Flüssigkeit da ist. Und gerade die Hyazinthe, so als eine Blume, die aber auch wirklich sehr schnell dann wieder verwelken kann, da ist diese Geschichte mit dem Hyakinthos, finde ich, eine ziemlich deutliche Angelegenheit, die irgendwie in dieses Sonnenbild passt, dass das quasi einerseits etwas ist, was von der Sonne total geliebt wird, aber sie auch schnell mal aus Versehen wieder ihres Kopfes beraubt.
Ja.
So. Und dann sind die Blüten halt weg. Also irgendwie so. Also da wäre jetzt quasi meine Hypothese zu sagen, die Griechen haben diese zwiespältigen Geschichten überhaupt nur erzählt, weil Apoll auch ein Sonnengott ist. Und bei den Römern gibt es auch wiederum einen eigenen Sonnengott, den die da haben, nämlich Sol, der wird schon größtenteils mit Helios dann auch gleichgesetzt in diesen Übersetzungstabellen. Aber Sol hat durchaus nochmal eine ganz eigene Sorte Geschichte und vor allem einen eigenen Kult gehabt bei den Römern, der mit dem von Helios nichts gemein hat. Wer da mal genauer nachgucken will, guckt mal unter Sol Invictus, also die unbesiegte Sonne. Da wird Sol eher als ein Sohn von Jupiter verhandelt. Also da scheinen schon auch diese Elemente, die bei den Griechen in Apoll mit drin sind, da reinzufließen. Da ist der Sonnengott also ein Sohn des höchsten Gottes. Und ganz viel von dem Ritus, den die Römer da zelebriert haben, um diesen unbesiegten Sonnengott herum, ist der Ritus des Christentums geworden. Mhm. Also das, ja, also der hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Das war gewissermaßen die Staatsreligion der Römer im letzten Teil der Existenz des Römischen Reiches. Also auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hatten die so einen eigenen Sonnengott und dann obendrein auch einen eigenen Zwiespältigkeitsgott in Form von Janus. Mhm. Und ja, es gab halt eigentlich einfach keinen Grund mehr, diese Sachen zu erzählen.
Ich finde das insofern, also abgesehen davon, dass es in sich schlüssig ist, finde ich es auch passend zu meinem ersten Gefühl von, ich krieg diese Figur Apoll überhaupt nicht richtig zu fassen. Mhm. Weil er nicht nur widersprüchlich ist, sondern weil ich was hatte von irgendwie, fand ich das ja alles ein bisschen rätselhaft, was da passiert. Und wenn quasi bei den Griechen da noch Sachen in einer Figur verhandelt werden, die bei den Römern dann tatsächlich auf mehrere Figuren quasi aufgeteilt werden, das spräche ja durchaus dafür, dass man sagt, naja gut, da sind auch quasi ja einfach mehrere Elemente drin in dieser Apoll-Figur. Mhm. Und deshalb kriegt man den auch nicht so richtig gegriffen. Mhm. Weil er ja, halt nicht stimmt. Wenn ich jetzt mal nochmal Hephaistos oder Athene dagegen setze, die beiden letzten Folgen, die wir gemacht haben, die fand ich in ihrem Profil viel klarer und auch in den Charakteren, so zumindest so wie du so erzählt hast, waren die sozusagen viel, haben die ein viel klareres Bild ergeben, was das für ein Typ ist quasi.
Mhm. Ja, stimmt. Ja, vielleicht ist das tatsächlich so ein Prozess von Ausdifferenzierung, was die Römer da gemacht haben. Das ist durchaus denkbar, ja. Und ich glaube, es ist schon auch sowas, also ich habe den Eindruck, dass wir so als Gesellschaft in dem wie auch immer gearteten Bild von Apoll, was so rumgeht, doch eher von diesem römischen Apollo-Verständnis irgendwie geprägt sind. Ne? Mhm. Also ich glaube das ist jetzt so eine schwierige Geschichte, weil das so ein bisschen kulturhistorische Schule wird hier, ne? Aber also selbst wenn wir als einzelne Person womöglich überhaupt nichts über Apoll oder Apollo wissen, irgendwie ist in unserem gesellschaftlichen Diskurs so ein bestimmtes Verständnis, was wir über den erzählen, angekommen. Mhm. So. Und das hat meines Erachtens viel mit der Art und Weise zu tun, wie so in der Aufklärung und danach die griechischen und römischen Sagen so aufgenommen worden sind. Also ne, ich rede über so Leute wie Hölderlin und Humboldt und sowas. Ne? Und ich glaube, die haben sich sehr stark auf dieses römische, klare Bild von diesem Apoll gestürzt, weil der so ein klasse Posterboy für die Aufklärung war.
Ja.
So.
Stimmt.
Also den konnte man schön als so eine Bildsprache dafür verwenden oder für diese ganze humanistische Idee. So, da steckte so ganz viel von so ganz viel apollonische Elemente drin. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft heute noch relativ stark verankert. Und ich glaube, deswegen geht uns so ein cleaner, von allen Widersprüchen bereinigter römischer Apollo deutlich leichter die Kehle runter als so ein widersprüchlicher, noch mit allen Elementen vollgepackter griechischer Apoll.
Ja. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass wir nicht zu sehr in so Kulturhistorie und so Geschichten abdriften, aber den Gedanken muss ich jetzt noch mal eben loswerden. Ja. Ich dachte gerade sowas von, naja, vielleicht ist da aber tatsächlich bei den Griechen auch sogar noch was zusammen, was dann später in so Gedanken, wie sie bei Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung auftauchen.
Moment mal, du hast gerade gesagt, wir schweifen da jetzt nicht zu sehr ins Soziologische ab und jetzt kommst du hier mit Horkheimer und Adorno.
Ja, ich muss den Gedanken zumindest gerade
einfach kurz. Naja, dann komm, dann liefer ab.
Also die vertreten ja in aller Kürze so eine These, dass die Aufklärung Probleme mit sich bringt, die sie selber ad absurdum führt, quasi, und die sozusagen selber dann wieder in gewalttätige Verhältnisse führt. Und weil du jetzt gerade sozusagen nochmal den römischen Apollo, ist das dann?
Also so unterscheide ich es gerne. Apollo, genau. Römisch, Apollo, genau. Griechisch.
Also sozusagen so dieses strahlende und reine Moment der Aufklärung präsentiert hast, wo Hawker mal da sagen würde, so nee, da ist was anderes unten drunter. Da ist auch noch was Gewalttätiges drunter. Und zu so einer Idee von Aufklärung, die durchaus auch problematisch ist und eben auch widersprüchlich oder dialektisch, wie es dann eben heißt, passt ja diese griechische Figur viel besser, dachte ich gerade so.
Ja, stimmt. Also zumindest könnte man tatsächlich sagen, wenn man sagt, die Römer haben vergessen, was für ein widersprüchlicher Charakter das ist, könnte man auch sagen, haben so die alten Aufklärer gewissermaßen vergessen, was für ein widersprüchliches Ding die Aufklärung ist. So ja. Könnten zumindest Adorno und Horkheimer argumentieren. Ja, ist eine schöne Parallele.
Aber ich wollte ja nicht in Soziologie abdriften.
Ja, du hast sehr gut nicht abgedriftet. Ja, vielleicht lassen wir es dabei dann auch soweit bewenden.
Ich glaube auch.
Ich würde noch einen kleinen Ausblick gewissermaßen geben, nämlich, dass wir uns Apoll durchaus nochmal angucken müssen, wenn wir uns seinen Bruder oder seinen Halbbruder Dionysos vornehmen. Wir haben im Spoiler-Alert schon mal so ein Element besprochen über Nietzsches Idee, dass man gewissermaßen, um ein vollständiger Mensch zu sein, eine vollständige menschliche Seele abzubilden, ein apollonisches Prinzip und ein dionysisches Prinzip braucht. Nämlich zum einen diese kalte Logik und diese klare Ratio gewissermaßen und aber andererseits eben auch Emotionen und irrationales Verhalten. Und genau diese Seite wäre dann eben die dionysische Seite und diese klare rationale Seite ist die apollonische Seite. Das ist so eine Denke, die Nietzsche aufgemacht hat. Ich verlinke da auch nochmal dieses tolle Video von Stephen Fry, wo er das anhand von Star Trek erklärt.
Ja, das ist ein super Video.
Das ist A, ein super Video und B, ist es so ein zumindest wenn man Englisch kann, ist es, finde ich, die beste Erklärung für einen Nerd, wie diese Philosophie von Nietzsche an der Stelle funktioniert. Und ich finde, das ist nochmal schön, wenn man all das, was wir jetzt so über Apollo wissen, so im Hinterkopf hat, wird das da auch nochmal eine Spur klarer. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann tatsächlich direkt in der nächsten Folge sozusagen seinen Counterpart, nämlich Dionysos, vornehmen. Und dann haben wir die beiden zusammen und haben dann einmal eine vollständige menschliche Seele im griechischen Götterhimmel.
Sehr schön.
Gut, ich danke dir sehr fürs Gespräch, Daniel. Das hat mir wieder was gebracht. Ich habe den Eindruck, Apoll tatsächlich besser verstanden zu haben als vorher. Und euch da draußen danke ich fürs Zuhören und fürs Runterladen und fürs Klicken und so weiter. Und bis dahin, bleibt uns gewogen und tschüss.
Tschüss.
Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren findet ihr unter trojaalert.bildungsangst.de. Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcast-Portalen und wir freuen uns über Feedback und Klicks auf den Flatter-Button. Troja Alert ist eine Bildungsangst-Produktion aus dem Jahr 2013.